Guten Morgen. Danke Julian, danke Ina. Das sind zwei, die wirklich ins Ausland gehen werden. Ich fühle mich ein bisschen eingeschränkt hier, hinter der Box. Alle meine Freunde haben mich noch nie hinter sowas stehen sehen. Aber dann können wir anfangen. Wisst ihr den Titel von heute Morgen? Kriegt ihr den zusammen? Wisst ihr, wo ihr heute Morgen gelandet seid? Okay. Ich gehe davon aus, dass alle von euch sofort einen oder sogar mehrere Leute im Kopf haben, die mit eurem Jesus gar nichts zu tun haben werden und nichts zu tun haben wollen. Richtig? Wollt ihr mal nicken? Das ist fast Synchronnicken. Ist echt gut von hier vorne. Sieht gut aus. Sieht echt gut aus. Und wahrscheinlich geht es euch so, dass ihr Theorien habt, warum die sich gar nicht für Jesus interessieren. Da hat noch jemand genickt. Habt ihr Theorien im Kopf, weshalb das so ist? Ja? Das Nicken ist schon wesentlich weniger stark. Aber wenn ihr Sachen ändern wollt, dann müsst ihr irgendeine Theorie haben, um rauszufinden, ob das richtig ist. Die meisten Leute, die Christen sind in diesem Land, wenn ich diese Frage stelle, wie könnt ihr denn was an ihrer Einstellung ändern, würden wahrscheinlich dahin gehen und sagen, wir müssen einfach Gemeinden attraktiver machen. Kommt euch das bekannt vor? Ja, das Nicken ist schon weniger geworden. Darum wird es mir heute Morgen gar nicht gehen. Ihr könnt gern Gottesdienste, Jugendgottesdienste so modern und schön machen, wie ihr wollt, aber das ist nicht mein Thema heute Morgen. Ihr könnt gern gut aussehende Prediger auf die Bühne stellen wie mich, auch das ist nicht mein Thema heute Morgen. Ihr könnt auch gern den Gottesdienst von der Messe Stuttgart in die nächste Disco verlegen, auch das ist nicht mein Thema. Sondern die Überschrift war ganz bewusst, wenn deine Freunde sich nicht für deinen Jesus interessieren, gibt es radikale Entscheidungen zu treffen, um ihre Meinung zu ändern. Radikale Entscheidung, das Wort habe ich dort nur eingefügt, weil, jetzt kommt der Chef gerade rein, die Leitung das Ganze radikal genannt hat für diese Tage. Aber radikale Entscheidungen sind die Entscheidungen, die du selbst triffst. Ich will es nochmal wiederholen. Du musst für dich selbst klar entscheiden, bist du denn jemand, der Jesus so verkörpert, dass die Leute um dich herum sagen, den will ich auch kennenlernen. Ich weiß nicht, wer Jesus ist. Ich weiß auch nicht mal, ob ich Jesus will. Aber wenn der solche Leute hat, dann möchte ich diesen Jesus gern kennenlernen. Klar soweit? Ich habe die Bibelarbeit auf dem hohenpriesterlichen Gebiet aufgebaut, auf Johannes 17. Und jetzt wäre das natürlich unglaublich, wenn ihr eine Bibel mit hättet oder zumindest ein Smartphone und schnell mal Johannes 17 aufschlagen würdet. Das wäre wirklich unglaublich. Bevor wir das machen, stelle ich euch mal ganz kurz vier Freunde vor, die ich noch brauche für meinen Teil. Da ist zuallererst die Rahel. Rahel Möse, stell doch mal ganz kurz auf. Großen Applaus. Die Rahel wird eine von diesen fünf radikalen Entscheidungen vorstellen. Und dann sind ja auch noch der Jan, die Elisabeth und die Luisa. Die werden euch nachher diese Feedbackbögen geben. Aber dazu komme ich noch. Und alle vier werden mit mir nachher auch unten bei dem Meet and Greet stehen. So, ich würde mich freuen, wenn wir uns besser kennenlernen würden. Aber jetzt würde ich gern zur ersten radikalen Entscheidung kommen. Bereit? Bevor ich euch die verrate, lasse ich euch erst arbeiten. Wenn ich euch jetzt frage, weißt du, wer rechts oder links neben dir sitzt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du es weißt, weil ihr seid zusammen reingekommen, richtig? Sehr wahrscheinlich weißt du aber nicht, wer vor dir oder hinter dir sitzt. Kannst du mal ganz kurz deinen Vordermann oder deinen Hintermann kennenlernen? Leute, was ist denn los? Es geht ja wirklich. Ihr scheint ja wirklich Interesse aneinander zu haben. Ist ja unglaublich. Das ist ja so verrückt. Ich muss euch ja erstmal wieder aufhalten. Könnt ihr erstmal wieder ruhig werden? Weil wir so viel Interesse an euch haben in der Bibelarbeit, gibt es später die Möglichkeit, Rahel Zettel zu geben mit Fragen, die ihr habt. Wir werden am Ende 8 Minuten haben für Fragen und Antworten. Aber wir nehmen nur Fragen an, die ihr aufgeschrieben habt. Okay? So, die Möglichkeit gibt's nachher noch. Die erste radikale Entscheidung war welche? Das ist ein guter Vorschlag. Wer bist denn du? Goscha? Lotta. Wieso habe ich denn Goscha gehört? Lotta? Sehr schöner Name. Die erste radikale Entscheidung ist, ich möchte Jünger sein und Jünger machen. Und das geht los, indem ich Individuen kennenlernen möchte. Könnt ihr das bitte mitschreiben? Ich hoffe, ihr schreibt alle mit. Ich möchte Jünger sein und Jünger machen. Und das geht los, indem ihr euch füreinander interessiert. Indem ihr euch für die Menschen rechts und links von euch interessiert. Indem ihr euch für die Menschen interessiert, die gar nicht in eure Vorstellung passen, weil die entweder nicht cool genug sind für euch oder zu erfolgreich sind für euch, nicht deutsch genug für euch sind oder eindeutig zu deutsch sind für euch, weil die zu jung sind. Aber ich wüsste nicht, wo in Altersbegrenzung an Jüngerschaft liegt. Meine älteste Tochter ist 13. Das wäre viel zu spät, mit Jüngerschaft anzufangen, wenn ich jetzt erst anfangen würde. Oder weil die zu alt sind und es euch nicht getraut. Meine Aufgabe, mit eurem Vorder- und Hintermann zu reden, war schlichtweg, wahrscheinlich wärt ihr noch nicht selbst auf die Idee gekommen, einfach in einem Seminar wie dem euren Vordermann vorsichtig die Hand auf die Schulter zu legen und zu sagen, hallo, ich bin Markus, wer bist denn du? Na, weil ihr nicht Markus heißt, richtig? Aber das ist die erste Entscheidung. Wenn ihr früh aufsteht und ihr geht beten früh am Morgen, betet für die Leute, die ihr trefft. Ich hoffe, ihr habt Listen, wo ihr die Leute durchbetet und für die Leute, die ihr treffen werdet und dass ihr ernsthaftes Interesse habt. Jüngerschaft geht so los. Wir werden mehr über Jüngerschaft reden, deswegen nicht mehr dazu. Das ist die erste Entscheidung. Kann die noch mal jemand wiederholen? Na? Was war die erste radikale Entscheidung?
Ich möchte Jünger sein und Jünger machen, indem ich mich um die Leute um mich herum interessiere.
Wow, ich mag dich. Du fällst positiv auf. Wer bist denn du?
Robin.
Kannst du nachher runterkommen zu Meet & Greet? Okay, Lotta auch, ja? Ich habe nichts gegen dich. Okay. Kommt das an bei euch? Ihr könnt noch so viele gute, coole Jugendgottesdienste veranstalten. Ihr könnt noch so viele hochprofessionelle Programme einführen. Am Ende müsst ihr Leute sein, die jeden Einzelnen sehen und jeden Einzelnen kennenlernen wollen und jeden Einzelnen weiterentwickeln wollen. Und alle, die das auch wollen, sagen laut und deutlich.
Amen.
Merkt ihr? Meine Gang. Alright, zweite Entscheidung. Verzeihung, noch ein Punkt zurück. Dass das mein erster Punkt war, liegt daran, Jesus ist nach Jerusalem einmarschiert, ein paar Tage davor, und alle haben gebrüllt, Hosianna. Ein paar Tage später war niemand übrig. Jesus hat sich auf seine 12 Jünger konzentriert. Und die 12 Jünger, egal wie fähig oder unfähig die waren, das waren die, die es weiterentwickelt haben. Alle anderen waren weg am nächsten Tag. Ich freue mich auch, dass der Raum hier überfüllt war, bevor es überhaupt losging. Gutes Gefühl. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Ihr macht meinen Tag schöner. Ja, aber wahrscheinlich seid ihr auch nur hier, weil die anderen Räume schon überfüllt waren, richtig? Leute, Massen kommen und gehen. wenn ihr wirklich Leuten, die zum Glauben kommen, denen helft, stark zu werden, starke Beziehungen mit denen eingeht, kontinuierlich euch in die investiert, ihr werdet Freundschaften haben, die ein Leben lang gehen und noch viel wichtiger, es werden Leute sein, die dasselbe mit anderen tun. Klar soweit? Zweite radikale Entscheidung. Für alle, die Johannes 17 aufhaben, in Johannes 17, Vers 4 steht, sagt Jesus, ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Ja, zweite radikale Entscheidung. Ich tue den Willen meines Vaters im Himmel. Ich möchte den Willen meines Vaters im Himmel tun. Immer und überall. Ich weiß nicht, wie ihr aufgewachsen seid, aber in der Bibel gibt es unterschiedliche Beispiele. Einer ist der reiche junge Mann. Wenn du wissen willst, ob du jemand bist, der den Willen seines Vaters im Himmel tut, dann zeigt sich das dadurch, dass wenn ich den Punkt bringe, du sofort überlegst, ja, was ist denn der Wille meines Vaters im Himmel? Wenn du das zuallererst überlegst, dann ist eine radikale Umentscheidung notwendig in deinem Leben. Wenn du so bist wie Zachäus, dann sagst du, ey, lass uns reden. Ich habe mein Leben aufzuräumen. Da gibt's so viele Sachen, die ich tun kann. Was könnte ich denn machen? Ich ruiniere mich erstmal. Alle, die ich betrogen habe, den gebe ich 7-fach zurück und die Hälfte habe ich sowieso schon meinen Arm gegeben. Den Willen deines Vaters im Himmel tun ist nicht schwer. Ich sage auch nicht, dass es leicht ist. Aber rauszufinden, was der Wille deines Vaters im Himmel ist, ist nicht schwer. Was war Punkt 1 nochmal? Du interessierst dich für andere Menschen. Deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst, fängt dort an, wo du deinen Nächsten kennenlernst und rausfindest, wie du ihm wirklich helfen kannst. Einer meiner besten Freunde ist Jens. Jens habe ich kennengelernt, weil einer meiner Nachbarn, wir hatten damals unser erstes Kind, hat im Treppenaufgang in Berlin in unserem Mietshaus in Zettel hingesteckt und auf dem Zettel stand Party nächsten Samstag, nicht beschweren, vorbeikommen. Da kommt nie jemand, das ist nur so, um das Gewissen zu beunruhigen, Außer mir natürlich. Endlich eine Chance, die Nachbarn, zu denen ich immer nur Hallo im Treppenhaus sagen konnte, vorbeizugehen. Ich habe mich nie so alt gefühlt wie auf der Party. Die waren alle 22 und ich war 33, 34. Es war fürchterlich. Aber zum Glück gab es vor der Toilette eine lange Schlange. Es gab nur eine Toilette. Das war meine Stelle, um die Leute kennenzulernen. Du konntest einfach vor der Toilette warten und mit jedem, der kam, gab es zumindest ein Gesprächsthema. Die Schlange ist lang. Mit Jens und der Crew, obwohl ich 10 Jahre älter war, wenn immer die Party gemacht haben und mich eingeladen haben, bin ich hingefahren. Das war toll. Wenn du jemals erleben willst, wie erfolgreiche Leute wirklich sind, warte, bis sie besoffen sind. Dann zeigen sie, wie sie wirklich sind. Auf den Partys habe ich rausgefunden, wie schlimm deren Leben wirklich ist. Wie viele Beziehungen ständig kaputt gehen. Wie viel von denen Alkohol jeden Tag brauchen. Wie viele aus geschiedenen Elternhäusern kommen. Jens hat irgendwann gesagt, ich möchte auch Jesus, aber wenn ich bete, passiert nichts. Da habe ich zu Jens dasselbe gesagt, was ich auch zu jedem von euch sagen würde. Jesus hat in Matthäus 6, Vers 33 versprochen, sucht zuerst nach Gottes Reich und seine Gerechtigkeit, dann wird dir alles andere zufallen. Wenn du Gott erleben willst, überleg dir nicht, wie du Gott erleben willst, sondern überleg dir, wie du seinen Willen tun kannst. Also hat Jens angefangen, 2 jüngeren Studentinnen Mathe beizubringen. Ich würde mich freuen, wenn ich versprechen könnte, ihr müsst nur Nachhilfe in Mathe machen und schon erlebt ihr Jesus übermäßig. Aber bei Jens hat es funktioniert. Eine Woche später kam er und sagt, auf einmal hat Gott angefangen zu reden. Was ich von ganzem Herzen glaube ist, ihr müsst anfangen, den Willen eures Vaters im Himmel zu tun mit den Leuten um euch herum. Genauso einfach und genauso schlicht. Wenn Ina erzählen kann, dass ihr Leben sich verändert hat, zumindest ist es losgegangen, dass sie zur Yumiko gegangen ist und Gott eine Chance gegeben hat, was zu tun. Zumindest das. Richtig? Die Chance hat Ina gegeben. Manchmal fragen mich Leute, was könnte denn Gott mit mir vorhaben? Und ich denke, wenn ich Gott wäre, dir könnte ich auch noch nichts verraten. Du bist noch so beschäftigt mit dir selbst, du würdest entweder vor Angst schreiend weglaufen oder du würdest so überheblich, dass ich mit dir nichts mehr anfangen könnte, wenn ich es dir schon sage. Lern deine kleinen Schritte zu gehen. Kommt es an? Dritte Entscheidung. Dritte Entscheidung habe ich aus Vers 11 rausgenommen. Ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Das, was Jesus sagt, ist, Jünger Jesu müssen voll in der Welt stehen, aber nicht von der Welt sein. Manchmal ist es gut, wenn ihr die Sache umdreht. Es ist also unmöglich, als Christ in einer christlichen Blase zu leben. Ihr müsst voll drin sein. Ihr könnt den einfachen Test machen. Wie viel Zeit habt ihr letzte Woche verbracht mit Menschen, die Christen sind? Und wie viel Zeit mit Menschen, die keine Christen sind? Ich will euch kein schlechtes Gewissen machen. Ich möchte auch nicht sagen, von jetzt ab bitte führt Buch. Das wäre albern. Ist eine gute Testfrage. Ihr könnt euch fragen, wie viel Zeit habt ihr verbracht, um eine Routine einer Gemeinde am Leben zu erhalten? Und wie viel Zeit habt ihr gebracht, um die Bedürfnisse um euch herum, die wirklich da sind, dort zu helfen? Ich habe einen neuen Hausmeister. Der ist David. Und David hat nach dem Sommer in Berlin angefangen, in unserem Haus die Hausmeisterrolle zu übernehmen. Da ich daran gewöhnt bin, nach den ganzen Jahren Jesu Nachfolge Leute kennenzulernen, da steht ich habe ihn für ungefähr 30 gehalten, steht ein neuer Hausmeister im Hof, denke ich, lernen wir kennen, war ja der erste Punkt heute Morgen, richtig? Also gehe ich hin und sage, hallo, ich bin Markus, arbeitest du hier? Ja, ich bin David, ich bin der neue Hausmeister. Es macht immer schon Eindruck, wenn man sich beim zweiten Gespräch immer noch daran erinnern kann, dass der Mann David heißt. So, er war natürlich völlig geflasht, als eine Woche später ich gesagt habe, hallo David. Und er war immerhin mutig genug, hat gesagt, ist jetzt ganz peinlich, aber ich weiß nicht mehr, wer du bist. Neulich habe ich Wäsche aufgehangen. Ich mache sowas. Meine Frau ist so viel im Reich Gottes unterwegs wie ich. Die hat ein Recht darauf, dass ich die Wäsche aufhänge und auch alles andere mache. Kommt David hoch im Treppenhaus. Sagt David, ich weiß eigentlich noch gar nichts von dir. Da hat sich David 10 Minuten Zeit genommen und hat mir seine Lebensgeschichte erzählt. Die darf ich euch hier nicht erzählen. Das war schließlich persönlich. Am Ende habe ich gesagt, David, wenn es bis jetzt so beschissen war in deinem Leben und du eigentlich wirklich nach Leuten suchst, die mit dir anders umgehen, wie wäre es denn, wenn ich dir meine Freunde vorstelle? Ich muss dich aber warnen, das sind Christen. Die sind liebevoll, die sind ehrlich, aber die werden dir die ganze Zeit erzählen, wie toll Gott ist. Hältst du das aus? Sagt David, ich kann es mal probieren. Am nächsten Tag habe ich ihn mit meinem Freund Simeon connected. Die hatten eine Weihnachtsparty, den Sonntag drauf. Einen Tag später sehe ich David wieder bei uns im Haus. David kommt auf mich zu und sagt, Markus, wir müssen reden. Du musst schon richtig drin sein. Voll in der Welt, aber überhaupt nicht wie die Welt. Ich höre zu oft, dass Christen Einfluss haben wollen und zu naiv sind. Nirgendwo in unserer Bibel kann ich erkennen, dass wenn du als Christ Verantwortung übernimmst, die Welt nicht versuchen wird, dich aufzufressen, dich in Gefangenschaft zu nehmen und mit dir all das zu machen, was du nicht tun solltest. Bitte werde christlicher Politiker, aber glaub nicht, dass du da durchgehen kannst, ohne dass du schmutzig wirst. Bitte wär christlicher Unternehmer, aber glaub nicht, dass du nicht dieselben Probleme hast wie jeder andere. Lern es zu tun, leb voll drin, zeig, welche Entscheidungen du triffst. Das ist meine dritte Entscheidung. Jetzt freue ich mich sehr zu sagen, der Jan, die Elisabeth und die Luisa, die werden solche Zettel austeilen. Die von euch, die sagen, wir würden gerne in Kontakt bleiben, ihr könnt ankreuzen, Bitte kreuzt nicht an, dass ihr Jüngerschaft wollt, wenn ihr in euren Gemeinden wirklich bereits gute Jüngerschaft habt. Okay? Wir müssen uns nicht busy machen. Ja? Alles andere ist, glaube ich, selbstredend. Und bitte gebt einen großen Applaus für Rahel. Rahel macht die Förderentscheidung.
Ja, ich darf hier über die vierte Entscheidung sprechen. Und ich habe sie basierend auf den Bibelversen Johannes 17, Vers 20 bis 22. Und ich möchte die Stelle gern noch lesen, bevor ich anfange zu erzählen. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien. Eins sein ist mein Thema. Die vierte Entscheidung bedeutet, ob wir eins sein wollen mit Gott, eins sein mit dem, was er für uns aufgetragen hat. Und trotz oder eher aufgrund meiner theologischen Ausbildung, für was ich extrem dankbar bin, am Carey Chapel Bible College machen durfte und später auch am ISTL, habe ich mich entschieden, dass ich anders leben möchte und auch in Jüngerschaft investieren möchte. Warum? Weil ich glaube, Jünger machen ist so das innigste Einssein, was wir anstreben können. Ist nicht das Bequemste, aber es ist das Radikalste vielleicht auch, besonders auch das Liebevollste. Ich gehe gleich nochmal genauer darauf ein, was ich darunter verstehe. Aber ich habe meine Bachelorarbeit zum Thema postmoderne Evangelisation geschrieben. Ja, und mir wurde bewusst, dass die Welt hat viel zu bieten, besonders auch an oberflächlichen Kontakten. Aber die Bibel sagt ganz klar, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Es ist die Liebe zwischen Elisabeth und Jan und Luise und mir gewachsen ist über die Jahre, wo Leute sagen, wow, was sind das für Freundschaften. Und ich glaube, dass Menschen das erfahren und erleben innerhalb von Bruchteilen von Sekunden. Sie sehen uns, sie merken, dass wir ehrlich miteinander sind. Sie sehen uns, und sie merken, dass ja einfach auch eine Klarheit da ist und trotzdem auch mega viel Spaß und Freude dabei eher mitschwingt. Und das macht mich ja irgendwie, das begeistert mich immer mehr an Gott. Das macht mich immer mehr eher fasziniert an seinem Reich. Und das wünsche ich eigentlich jedem Christen. Und der Schlüssel in diesem Vers ist auch dieser Begriff Jünger. Jünger ist irgendwie fast schon inflationär gebrauchter Begriff in der christlichen Szene. Er ist einfach gerade der Inbegriff. Und immer wieder wechseln ja die Inbegriffe. Und deshalb habe ich mich gefragt, was bedeutet eigentlich mir Jüngerschaft? Was verstehe ich darunter? Für mich bedeutet Jüngerschaft eine Einstellung, ein Lebensstil. Und den durfte ich eben bei Markus abschauen, da durfte ich von ihm lernen und bin ihm extrem dankbar für. Er ist mega evangelistisch und ich weiß, da werde ich nicht hinkommen, nehme ich an, aber er ist einfach auch ein Jüngermacher dazu hin und das fasziniert mich. Ja, und Jüngerschaft bedeutet auch Selbstaufgabe, eben nicht nur auf die Wäsche konzentriert zu sein in dem Moment, wo man gerade eben am Wäscheaufhängen ist und begeistert davon, wie sehr man seine Frau gerade unterstützt oder entlastet, sondern mit den Augen auf den anderen. Das heißt, die Augen und das Dasein hat nicht mehr so viel Raum, sich um sich selber zu drehen, weil man dreht sich um andere. Und Jüngerschaft beinhaltet für mich Vertrauen, geben und aushalten, auch wenn es missbraucht wird. Nicht jeder David reagiert so dankbar und so begeistert auf den Smalltalk. Bedeutet auch für mich Transparenz. Das heißt, ich nehme meine Jünger in meinen Alltag rein. Ich zeige ihnen, welche Gedanken ich mir mache und wie ich um göttliche Lösungen ringe. Ich zeige ihnen auch, dass es nicht ein Einmaleins von Berufung gibt oder ein Einmaleins von werde wie Markus Rose und die Welt wird gut. Ich mag einen Markus, wir lieben einander, glaube ich auch. Inzwischen können wir das sagen. Ja, aber zu viel Markus, dann ist auch wieder gut. Ja, ich bin Fan auch von Fragen zu stellen. Und das bedeutet auch Transparenz, dass Leute Rückfragen stellen können. Ja, und meine Jünger sehen auch, wie ich hinfall Und dann darf ich Zeuge sein, wie ich auch wieder aufstehe, meine Krone richte, das heißt meine Identität in Gott wieder sortiere und dann wieder weitergehe. Es gelingt mal schneller, mal nicht so schnell. Ja, und es fordert mich auch heraus in meinem Dasein, in meinem Alltag. Und meine Praxis bedeutet, dass wir uns Zeit nehmen für Menschen, die auf der Suche sind nach Gott. Und es kann sein, ich kenne die schon seit Jahren und plötzlich merke ich, da geht eine Türe auf. Wie bei meiner Tochter, die da draußen irgendwie rumspringt. Sie ist 4 Jahre alt. Ich begleite sie seit 4 Jahren. Im Oktober, am 7. Oktober genau, ging die Tür auf und sie hat ihr Leben Jesus gegeben. 4 Jahre sind eine lange Zeit, nicht für ein kleines Kind. Aber es gibt auch Familien oder Erwachsene, in die investiere ich auch seit 4 Jahren. Da ging die Tür noch nicht auf. Und das heißt nicht, dass sie mir egal werden, sondern das heißt, ich muss mehr auf meine Knie gehen und mehr darum ringen, dass sie es noch mehr verstehen, um was es mir geht. Ja, da draußen springen meine Lieblingsjünger, mein Sohn und meine Tochter. Genau, und ja, das sind einfach auch wertvolle Leben, in die wir investieren dürfen. Und es ist wirklich so, es geht nicht ums Alter. Es geht um unsere Bereitschaft, ob wir hingehen und investieren. Es geht nicht darum, welche Zielgruppe Gott uns anvertraut, sondern es geht darum, ob wir bereit sind, uns in diese Zielgruppe zu investieren, die sowieso schon vor uns liegt oder mit der wir sowieso unterwegs sind. Und manchmal muss ich neue Zielgruppen auftun, vielleicht weil ich 4 Jahre schon in Personen investiert habe und ich merke, oh, es wird ermüdend für mich. Ich bin da nicht so der Langzeit-Treubleiber. Da muss ich mich trainieren. Und dann gehe ich raus und suche Kontakte zu neuen Leuten. Und dann mache ich das bewusst, dann baue ich Kontakte auf und dann treffe ich mich wieder zum Bibellesen und die Leute sind interessiert. Sie möchten gerne die Bibel verstehen und in ihren Alltag auch integrieren lernen. Und dank meinem Mann haben wir ein Eigenheim gebaut, das ist seine Berufung. Und da haben wir eine Jüngerschaftswohnung integriert. Und wir sind dankbar für die Leute, die kommen und Zeit mit uns investieren, die uns dann auch Vertrauen entgegenbringen. Die Leute, die mit uns unterwegs sind, die spiegeln uns. Ob das meine Kinder sind, die fangen an, mich zu spiegeln. Ob das meine Jünger sind, Jan, Elisabeth, Luise, die spiegeln mich. Wenn ich Dinge falsch mache, machen sie sie nachher auch so, da muss ich korrigieren, da muss ich einen neuen Kurs einnehmen. Ja, und durch unseren Lebensstil werden Leute dann aber wiederum angesprochen, weil sie sagen, du bist nicht fertig, ich bin auch nicht fertig, dann können wir zusammen unterwegs sein, indem dass wir noch nicht fertig sind, indem dass wir uns entwickeln wollen. Und inzwischen besteht unsere Arbeit aus 3 Hausgemeinden. Wir haben Jüngerschaftsnetzwerke Tübingen, Karlsruhe und Langenau. Interessanterweise ist jetzt gerade die Person hinter mir, mit der ich vorhin gesmalltalkt habe, kommt auch aus Langenau. Langenau bei Ulm. Hi Lea, schön, dass du da bist. Genau, und wir sind dort verortet, aber nicht in der christlichen Szene aktiv, sondern wir sind bewusst dort, wo Menschen mit den Alltagsfragen unterwegs sind. Wir sind dort, wo Leute sich einfach so aufhalten und dort gehen wir rein. Und gemeinsam werden wir auch Beziehungsnetz M73 genannt. So viel einfach zum groben Rahmen, wer ich bin oder ja, für was ich stehe. Und wir dürfen jedes Jahr mindestens eine Taufe erleben, für was wir Gott echt extrem dankbar sind. Aber was uns besonders freut, ist, dass Gott immer wieder die hinzutut, diejenigen, die gerettet werden sollen. Und manchmal sind es nicht die, die wir uns ausgesucht haben, sondern es sind die, die gerettet werden sollen. Und es ist mega schön auch zu sehen, dass Gott nicht müde wird, die dazu zu tun, die wir dann wiederum taufen dürfen. Und Markus hat mich gebeten, speziell darüber zu sprechen, wie sehr ich leide, wenn ich versage oder Sachen nicht funktionieren. Und zum Versagen muss ich sagen, dass ich eigentlich überzeugt bin, Christen können nicht versagen. Und das ist mega die schöne Botschaft. Es ist mir letztes Jahr nochmal so richtig reingefahren. Wir Christen können nicht versagen. Und klar erfülle ich oft meine Erwartungen nicht, aber Versagen bedeutet laut Duden eigentlich, das Geforderte oder Erwartete nicht leisten zu können. Ja, und ich kann vor mir schon versagen. Also ich habe andere Erwartungen an das, wie ich nachher lebe oder wie ich das gerne jetzt gemanagt hätte. Und natürlich haben andere auch Erwartungen an mich und da kann ich ihre Erwartungen nicht erfüllen, also kann ich darin versagen. Aber Gott hat keine Erwartungen an mich, die ich nicht erfüllen kann. Er ist Gott, er ist souverän, er ist allmächtiger und allwissend und er weiß, was er mir zutraut. Ja, wozu er beruft, befähigt er auch, hat die Ina vorhin gesagt. Und er ist mein Satz heute, wozu er beruft, befähigt er auch. Und genau das war das Problem auch im Neuen Testament. Die Pharisäer, die hatten Erwartungen an Jesus und er war nicht bereit oder er hat sie nicht erfüllt und dann waren sie stinkig mit ihm. Und was hat er gemacht? Er war nicht derjenige, der nachher sauer war, weil seine Erwartungen nicht erfüllt worden sind. Er hat sie korrigiert und er hat sie gemaßregelt in einer Schärfe, in einer Klarheit. Aber er wollte trotzdem, dass sie später diese Erwartung doch noch erfüllen und hat ihnen die Korrektur gebracht für ihr Verhalten. Und er hat sie nicht einfach aus der Liebe rausgeschubst, so nach dem Motto, ja okay, dann eben nicht, sondern es war klar, er steht da und er will, dass sie sich korrigieren lassen. Und Gottes größtes Gebot an uns ist die Liebe. Und er fragt Petrus, nachdem er dreimal hat er ihn verleugnet, ja dreimal hat er seine Erwartungen nicht erfüllt, könnte man sagen. Auch Petrus' eigene Erwartung hat er nicht erfüllt, weil er hatte davor gesagt, was seine Erwartung ist, nämlich, dass er ewig treu ist. Und dann hat er dreimal hat er versagt, in Anführungszeichen. Und Jesus kommt nicht und sagt, okay, jetzt, hey, lass uns mal hier ein ordentliches Feedbackgespräch machen, die negativen Punkte als erstes, sondern er sagt, hey, liebst du mich? Und genau darum geht's, liebst du mich? In Römer 5, Vers 5 lesen wir, Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Liebst du mich? Natürlich liebe ich Jesus. Natürlich, weil die Liebe Gottes ist schon ausgegossen. Manchmal fühlt es sich nicht an, als würde ich ihn lieben. Manchmal fühlt es sich nicht an, als würde er mich lieben. Aber sein Wort sagt, dass dort Liebe ist. Und die Frage ist, bin ich bereit, sie zu aktivieren? Und früher habe ich mich oft so gefühlt, als müsste ich meine Identität in die Buße führen. Ich als Person bin falsch. Ich in meiner Identität bin grundschlecht. Und es ist mir so bewusst geworden, es geht nicht darum, ob ich schlecht bin. Nein, es geht darum, dass bei der Buße geht es nur um Worte, Gedanken oder Handlungen, die wir zurückführen auf einen korrigierten Weg. Aber nicht ein allgemeines, okay, dich wähle ich aus, du kannst für Gott mega was leisten, weil du bist Konditorin oder du bist Mathematiker, ihr könnt jetzt in die Mission gehen. Nee, darum geht es nicht, sondern es geht darum, lieben wir ihn. Das ist super, wenn ihr Konditore und Mathematiker seid. Das ist großartig. Aber es geht nicht darum, dass Gott Einzelne auserwählt, für die hat er einen riesen Plan, sondern es geht darum, dass er jeden Einzelnen für uns mit seiner Liebe, die er ausgegossen hat, in unsere Herzen befähigt. Und es kann sich für uns noch so klein anfühlen, klein wie ein Senfkorn, aber trotzdem ist es für Gott ja ein großes Ding. Und da müssen wir auch nicht unsere ganze Identität in die Buße führen, sondern und unsere Persönlichkeit umkrempeln, sondern es geht darum, ein bisschen zu korrigieren und schon sind wir auf einem anderen Level unterwegs. Und aus der Haltung leben wir als Beziehungsnetz M73 den Lebensstil der Buße und wir sind überzeugt, dass langfristige, treue Jüngerschaft da ja einfach, dass die Grundlage dessen ist, dass wir treu und langfristig miteinander unterwegs sind, dass wir uns korrigieren lassen. Und dass wir miteinander auf dem Weg der Korrektur sind. Und egal, wie lange wir schon unterwegs sind, jeder von uns braucht immer wieder noch Korrektur. Und da gibt es 7 Schritte dafür, die möchte ich euch ganz kurz aufzeigen. 7 Schritte, da ist der erste zeigt mir, oh, mein Handeln, mein Denken, meine Worte, die stimmen nicht mit Gottes Standard überein. Also erkenne ich, dass da eine Veränderung möglich wäre. Der zweite Punkt ist, ich gehe in die Buße und das heißt, okay, ich diskriminiere mich jetzt nicht selber, ich fange an, mich zu mobben, sondern nee, ich guck mal, wo kann ich eine Korrektur vornehmen in mir? Und wir ordnen die Verantwortung dann demjenigen zu, der korrigieren kann und derjenige darf sie dann übernehmen. Dann gehen wir in die Vergebung, weil seine Vergebung fließt und fließt und fließt und deshalb dürfen wir davon nehmen und auch anderen freiwillig und großzügig weitergeben. Dann kommen wir in die Versöhnung, wir greifen die Identität, die Gott für uns hat, auch in unseren Worten, unseren Gedanken und unseren Handlungen. Dann in die Wiedergutmachung, da werden wir kreativ, da geht's nicht um eine religiöse Art, sondern ums Umlenken von unserem Verhalten, um in den göttlichen Standard rein zu korrigieren und nicht um religiöses, okay, jetzt muss ich mich hinarbeiten zu Gott. Nein, er befähigt mich, meine Gedanken neu auszurichten, meine Handlungen neu auszurichten, um zu trainieren, damit ich noch mehr Segen empfangen kann. Es geht ihm immer darum, dass wir noch mehr Liebe, noch mehr Hoffnung, noch mehr Freude empfangen können. Und dann schenkt er uns die Wiederherstellung. Das ist die Double Portion in Anführungszeichen. Das ist das, was er übernatürlich noch mit draufsetzt, weil er Freude dran hat. Da ist jemand in die Buße gegangen, freut er sich und macht daraus nochmal doppelte Portion. Und dann kommen wir in eine neue Ehrfurcht, in eine neue Fähigkeit, andere zu lieben und auch in eine neue Dienstbefähigung rein. Und als ja, daraus erwächst immer wieder Freude und Begeisterung und es wird uns nicht langweilig, da drin mit umzugehen. Unser Lebensstil der Buße macht so viel Spaß, weil wir immer wieder in diese neue Freude, in die neue Autorität reinkommen und sie ist sogar ansteckend. Wir lesen auch Bibel mit Leuten, die Gott noch nicht kennen und die lernen das von Anfang an mit auch zu übernehmen und beobachten uns da drin und finden es faszinierend. Wollen davon auch gern noch mal mehr wissen. Und trotzdem haben wir auch eine Null-Toleranz-Grenze. Und das ist jetzt für alle, die begeistert worden sind. Es gibt auch noch den Ablöscher. Was wir nicht tolerieren, sind keine Bereitschaft zur Unterordnung unter Gottes Wort. Und das heißt nicht, dass wir hart damit sind, wann man unterordnet. Aber die Bereitschaft muss vorhanden sein, dass Gottes Wort ist unser Maßstab. Buße und Vergebung sind nur möglich, wenn wir mit Jesus Christus unterwegs sind, weil er hat es vollbracht und nicht wir müssen es vollbringen tagtäglich. Es ist nur möglich, wenn wir Jesus Christus als Zentrum haben und da drin auch bleiben. Und wir haben freien Willen, der steht uns manchmal im Weg. Oft ist gut, was wir denn haben. Manchmal hilft uns aber auch in den Rückzug rein, in eine Isolation. Und das ist einfach ein No-Go. In Sachen Beziehung, in Sachen Jüngerschaft, ist der Killer. Damit kann ich jede Beziehung brechen, indem ich mich einfach zurückziehe, indem ich nicht mehr mich darauf einlasse, Dinge durchzusprechen. Und so ist es auch vor Gott ein No-Go, wenn wir uns aus der Beziehung zu ihm rausnehmen. Er wird es uns ermöglichen, er toleriert es, aber er findet es nicht lässig. Und so geht es uns auch. Ja, und mich faszinieren noch die Verse über den Rangstreit von den Jüngern. Und ich möchte ihn nur kurz streifen, ich werde es jetzt auch nicht vorlesen. Aber mir ist wichtig, dass wir ja dort wieder hinkommen, dass wir uns diesen Rangstreit nochmal aus einer anderen Perspektive angucken. Unser schnelles Urteil über diesen Rangstreit, wo die Jünger sich gestritten haben auf dem Weg und Jesus kommt nachher auf sie zu und sagt, und wie war der Weg? Und sie sagen, ja, wir haben uns gerade gestritten, wer hier der Größte im Reich Gottes ist. Und dann sagt er, okay, guckt euch das Kind an. Ihr müsst werden wie die Kinder. Und dann habt ihr das verstanden, um was es mir geht. Und unser schnelles Urteil ist hier oft, ja, die Jünger, hey, die haben sich gestritten. Wie unreif ist denn das? Wie sind die drauf? Die haben es voll noch nicht verstanden, was Jesus gemeint hat. Und ich finde, nee, also die hatten einfach Leidenschaft. Die wollten mega nah an Jesus dran sein. Die hatten so eine Liebe, dass daraus ganz viel Leidenschaft geboren wurde. Und so viel Leidenschaft, dass dadurch auch ganz viel Liebe geboren werden kann. Und wenn eins meiner Kinder zu mir herkommt und auf den Schoß sitzt, dann kommt meistens das andere auch her und will auch auf den Schoß sitzen. Und dann kann ich aufspringen und es total übel finden, wie unreif sie sind, oder ich kann mich daran freuen, dass sie beide die Nähe wollen. Mit zwei Kindern ist das jetzt noch nicht so das Dilemma, da hat man zwei Beine, können beide drauf sitzen. Ich weiß nicht, Markus, wie das bei euch geregelt wird, aber meet the preacher, fragt die nachher. Genau. Und welche Mama würde sich darüber beschweren, dass die Kinder auf den Schoß sitzen wollen? Natürlich ist es ein Zeichen der Liebe. Und natürlich gibt es auch Gründe, warum das mal nicht geschickt ist oder warum es nicht gerade nicht passt oder so. Aber letztendlich zeigt es ja die Liebe und die Leidenschaft von dem Kind zu der Mutter. Und ich wünsche mir diese Leidenschaft und diese Liebe auch in uns, dass wir leidenschaftlich werden, Dinge auf den Punkt zu bringen. Leidenschaftlich werden, Menschen kennenzulernen. Und ich wünsche mir das für mich auch, dass ich leidenschaftlich werde, Sachen nicht zu tolerieren, sondern echt auch was zu sagen, wenn es dran ist. Und Gott warnt uns davor, dass man das Richtige tun kann, aber leider mit der falschen Haltung. In 2. Chronik 12, 14 steht, doch sein Handeln war schlecht, denn er suchte den Herrn nicht von ganzem Herzen. Ja. Und ich glaube, dass es darum geht, dass es nicht darum geht, was wir tun, welchen Beruf oder wie auch immer, sondern mit welcher Haltung gehen wir dort rein. Mit welcher Haltung laufen wir durchs Treppenhaus? Mit welcher Haltung laufen wir durch die Nachbarschaft, durch die Uni, am Arbeitsplatz? Ja, wie sind wir unterwegs? Und Einssein beginnt zunächst in unserer Herzenshaltung. Und ich möchte dich fragen, bist du eins mit Gott? Fühlst du dich eins mit ihm? Lieben wir unseren Jesus von ganzem Herzen? Oder hat sich in unserem Herz vielleicht auch eine Spaltung ergeben oder eingenistet? Und dann dürfen wir heute und hier zurückkommen. Da müssen wir nicht warten bis nachher oder draußen, sondern dürfen wir hier und jetzt vor ihn kommen und sagen, ich möchte zurück. Ja, die radikale Entscheidung darf jetzt stattfinden und nicht nachher draußen. Und vielleicht bist du auch an eine Beziehung oder eine Person erinnert worden, wo du dich ausgeschlichen hast, wo du dich isoliert oder rückgezogen hast. Und da möchte ich dich herausfordern, da mach dir doch Gedanken, wer kann dir helfen, dich da wieder rein zu investieren oder wie könnte der Kontakt vielleicht wieder aufgebaut werden und sogar die Beziehung besser werden wie jemals zuvor. Und bist du vielleicht enttäuscht von Gott, weil dir die passende Geschichte fehlt? Hat er deine Erwartungen mal nicht erfüllt? Da möchte ich dich auch bitten, dass du nicht wartest bis nachher draußen, sondern dass du mit ihm darum ringst, dass diese Liebe und die Leidenschaft wieder da ist, dass du ganz weit vorne stehen möchtest und ganz nah in seiner Gegenwart zu sein. Und ich freue mich so, dass Leute da sind, die sich sättigen lassen wollen. Ich freue mich so, dass David das nicht egal ist, was der Markus ihm empfiehlt. Ich freue mich so, dass der Hunger noch groß ist. Das heißt auch, dass Gottes Wirken noch größer ist. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Danke, Rahel. Wir haben keine Zeit mehr für Fragen, aber wir haben noch Zeit für die fünfte Entscheidung. In Vers 20 steht, das war Rahels Verse, in Vers 24 steht, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, mit ihnen sei und ich in ihnen. Was Jesus sagt, er geht nach Hause, er bereitet die Ewigkeit für uns vor. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Wenn ich mir Offenbarung durchlese und ich lese durch, dass es alles Smaragden und Edelsteine und Gold sind, das ist nicht das, was mich am meisten begeistert. Was mich begeistert, ist der Punkt, den Rahel gemacht hat. Die Jünger, die wollten so nah wie möglich an Jesus dran sein. Was mich begeistert, ist die Freiheit, die ich in Leuten sehe, die nicht lebensmüde sind, sondern himmelshungrig. Und das ist die fünfte große Entscheidung. Ich möchte Hunger und Sehnsucht haben nach der Ewigkeit, die kommt. Ich möchte wissen, dass meine Söhne, ich sage euch, die kennen den gesamten Lego-Katalog auswendig. Besonders vor Weihnachten. Die wissen ganz genau, welches Set ist teurer auf Amazon als im Lego-Shop. Die können mir das alles erzählen. Ich habe damit kein Problem. Aber ich bin nicht mehr 9 Jahre alt. Ich möchte wissen, was die Sachen dieser Welt wert sind. Und das sind sie wert, aber das ist auch alles, was sie wert sind. Mein Jesus ist für mich gestorben. Nicht zuallererst, dass es mir emotional und psychisch und auch körperlich besser geht in dieser Welt. Mein Jesus ist zuallererst gestorben, damit ich eine Ewigkeit mit ihm habe und mit dem Vater im Himmel. Und vor dieser Ewigkeit her, kann ich das Auto fahren, das gerade möglich ist oder auch nicht? Kann ich den Urlaub machen, der möglich ist oder auch nicht? Aber da sind wir wieder bei meinem Vater im Himmel. Ich muss Schluss machen. Es gab 5 Entscheidungen heute Morgen und lass mich die nochmal zusammenfassen, ganz kurz. Die erste Entscheidung. Ich will Jünger sein und Jünger machen. Die zweite Entscheidung. Kriegt ihr noch jemand zusammen? Danke, Victoria. Vicky kannte ich schon. Ich will den Willen meines Vaters im Himmel tun. Dritte Entscheidung. Ich will ganz in der Welt sein, aber nicht von der Welt. Ich habe das festgemacht an dem, wie viel Zeit verbringst du mit Leuten, die keine Christen sind. Wie stark ist dein Denken bei den Sachen, die um dich herum passieren? Ich kann es negativ ausdrücken. Wie stark ist die christliche Blase? Die vierte Entscheidung. Rahel hat darüber geredet, wie wichtig Einheit ist. Sind wir wirklich, ist unser Jesus wirklich erkennbar an der Liebe unter uns? Und Einheit ist nicht, wir tun so, als wenn wir dieselbe Meinung haben. Einheit ist, wir kämpfen umeinander. Wir kämpfen um die Beziehung des anderen. Wir kämpfen darum, sowohl Sünde klar zu bekommen, umzukehren, als auch sich zu versöhnen. Ich brauche eine Gemeinde, in der was los ist, weil ich dem anderen nicht egal bin. Das fällt auf. Und fünfte Entscheidung, ich möchte mich mit meinem ganzen Leben nach dem Himmel sehen. Mehr als alles andere. Wir hatten keine Zeit mehr für Fragen und Antworten, aber Meet the Preacher im Anschluss unten, sehr, 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 sehr gern. Die Zettel sind rumgegeben. Bitte bringt die doch, wer immer so einen Zettel hat, bitte legt die doch am Ende hier vorne hin. Und jetzt übergebe ich an Tobias.